Es ist Dienstag, der 11. März. Mein Name ist Max Ropers, das ist der Fever Pitch Podcast und wir gehen heute wieder in die zweite Liga. Wir sprechen über den Tabellenführer, den HSV, und dafür ist zu Gast Luis Heine.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Luis, schön, dass du hier bist, schön, dass du zu Gast bist. Für die ihn nicht kennen, er ist Reporter beim Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag, kurz SHZ. Dort arbeitet er nicht für den HSV, sondern berichtet über den HSV, auch über St. Pauli. Darüber sprechen wir am Ende noch. Aber wir bleiben erstmal im Volkspark. Da bist du ja nun auch schon seit einigen Jahren. Und jetzt mal die Frage, weil es ja immer wieder sich in dieser Jahreszeit wiederholt. Ist denn dieses Jahr was anders beim Hamburger Sportverein?
Ja, moin Max, ich grüße dich doch erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich, mit dir ein bisschen über den HSV sprechen zu dürfen. Ja, gerne. Es ist ja beim HSV, du bist ja jetzt auch, sage ich mal, näher dran. Es gibt ja immer diese Mehr der Frühlingsmüdigkeit beim HSV und das hat man jetzt ja in den letzten Wochen wieder kurzzeitig erlebt in Paderborn. Da werden wir sicherlich gleich auch nochmal drüber sprechen.
Ist das vielleicht Pollenallergie? Hat man darüber geredet? Also ich habe damit echt Probleme.
In Paderborn die Pollenallergie und dann aber eben eine Woche später, jetzt am Samstag, dieses Spiel gegen Düsseldorf, was ja über jeden Zweifel erhaben war für ein Zweitliga-Heim- und Topspiel aus HSV-Sicht. Insofern kann man wohl sagen, dass der Frühling ist sehr wechselhaft in Hamburg aktuell noch. Ich wehre mich ein bisschen dagegen, diese Märzmüdigkeit beim HSV in diesem Jahr auszumachen. Es wirkt tatsächlich alles etwas gefestigter, etwas stabiler als in den Vorjahren. Und trotzdem, und auch da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, sind jetzt vor allem die Wochen nach der Länderspielpause dann die, in der alle mit dem Brennglas in den Volkspark schauen werden.
Auf jeden Fall. Also die Tabellensituation für denjenigen oder diejenige, die es nicht gerade vor Augen hat, in der zweiten Liga. Der HSV ist Tabellenführer. Dahinter ist der erste FC Köln mit einem Punkt. Wir gucken nochmal ganz kurz genau in die Tabelle, wenn wir einmal hier die Punkte auch eh schon nennen. Dann sehen wir, dass der HSV 45 Punkte hat, sehr gutes Torverhältnis im Vergleich. 44 Köln, 43 Kaiserslautern und dann der Gegner am kommenden Freitag Magdeburg mit 42 Punkten und der Gegner der letzten Woche Paderborn ebenfalls mit 42 Punkten. Elversberg ist noch mit 40, die könnte man vielleicht noch damit reinrechnen, aber die meisten gehen davon aus, dass es sich unter den ersten fünf ausmachen wird. Da gibt es auch noch einige, Duelle jetzt unter den Gegnern vom HSV, aber wenn du jetzt auf den HSV blickst, du bist ja nun auch wie schon gesagt, ein paar Jahre länger dabei, woran machst du denn fest, dass diese Müdigkeit, diese Trägheit, vielleicht auch manchmal so ein bisschen Arroganz, gerade bei so Auswärtsauftritten irgendwo auf dem Dorf fast, woran machst du fest, dass das dieses Jahr nicht passiert, dieser Einbruch, den man ja wirklich echt Jahr für Jahr mit ansehen musste?
Ja, der HSV hatte ja schon im Februar waren es, glaube ich, die beiden Spiele in Regensburg und bei Preußen Münster, zwei so Spiele, bei denen man wahrscheinlich in den Vorjahren noch heftiger gestolpert wäre, als es in diesem Jahr dann passiert ist. Man hatte in beiden Spielen Probleme, man hat auch in Regensburg nicht gewonnen. Man hat sich aber immerhin mit vier Punkten da einigermaßen achtbar aus der Affäre gezogen. Ich finde auch, dass dieses Münsterspiel, da hatte der HSV ja zurückgelegen und dann noch 2-1 gewonnen, mit einem Elfmeter Nachspielzeit, ne, also auch mit ein bisschen Glück natürlich.
Erzwungen,
genau, aber du sagst es, erzwungen. Und ich fand, dass dieses Spiel in Münster eigentlich eine ganz gute Blaupause dafür war, dass der HSV, so scheint es aktuell, so ein bisschen eigentlich beides ganz gut bedienen kann. Also sie haben auf der einen Seite diese Heimspiele, wo sie ja jetzt aktuell teilweise wirklich durchrauschen. Kaiserslautern, Düsseldorf haben wir angesprochen. Und dann haben sie auch diese Auswärtsspiele, wie eben in Münster, wo sie sich auf das Niveau des Gegners, ich will jetzt nicht sagen einlassen, das ist dann ein bisschen despektierlich, aber Merlin Polzin hatte das vor dem Regensburg-Spiel, glaube ich, gesagt, ne? Dass man die Aspekte, die der Gegner in so ein Spiel reinbringt, dass man das annehmen will und dass man nicht davon ausgehen kann, dass man da Schönheitspreise gewinnt. Und das, finde ich, ist in Münster dem HSV gut gelungen. in Regensburg, teilweise in Paderborn. Das war ein anderer Gegner, da ist es nicht gelungen. Und Paderborn hat natürlich auch ganz andere tabellarische Ansprüche. Du hast es gerade gesagt. Ist, glaube ich, auch das einzige Team von diesen fünf, die da oben drin sind, die innerhalb der letzten fünf Spiele mal zwei am Stück gewonnen haben. Das ist nämlich weder dem HSV noch Köln oder Kaiserslautern gelungen. Also auch eine ganz witzige oder eine ganz interessante Statistik, wie ich finde. Aber ich habe es eben schon mal gesagt, ich finde, dass der HSV alles in allem ein bisschen stabiler wirkt und diesen Weg, den Merlin Polzin ja ausgerufen hat, der zunächst mal für die ersten fünf Spiele galt, der jetzt aber natürlich bis Saisonende gilt, den scheint diese Mannschaft zu befolgen. Da sind Rückschläge eingepreist oder die gehören dazu. Den gab es in Paderborn, durchaus schmerzhaft. Ich fand dann aber die Reaktion am Samstag in ihrer Intensität umso bemerkenswerter.
Ja, 4:1 gegen Düsseldorf, für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Das war, also kann eigentlich nicht sein, weil es war eine Top-Einschaltquote bei allen Sendern und auch auf den Highlights und Social-Media-Kanälen kam man eigentlich zumindest an dem Miro Muhr im Tor nicht vorbei. Der Schweizer Roberto Carlos habe ich irgendwo gelesen. Das ist schon stark. Polzin schafft es aus meiner Sicht schon am besten von fast allen HSV-Trainern in der zweiten Liga, so diese Balance aus offensiver Explosivität, die du ja in diesem Kader mit Spielern wie Dompe, Selke, aber selbst den Verteidigern wie Muheim und El Fadli hast, schafft es am besten da, aber trotzdem nicht die Defensive komplett zu vergessen. Das war unter Tim Walter das Problem. Unter Steffen Baumgart war es dann eher andersrum. Defensiv war es in Ordnung, jetzt nicht, das war kein Bollwerk, aber es war in Ordnung. Dafür hat es halt vorne gehakt. Woran machst du fest, dass er da auch jetzt in den kommenden Wochen, im letzten Saisonviertel, da die richtigen Lösungen findet? Denn es wird bei so einem Kader, wir haben es oft angesprochen hier auch, das ist der breiteste der Liga, es ist einfach so, vielleicht noch Köln, aber eigentlich ist es der vom HSV, dass Polzin da die richtigen Lösungen findet, auch unbequeme Entscheidungen trifft. Macht er da aus deiner Sicht mittlerweile gefestigteren Eindruck nach 3 Monaten?
Also zunächst muss man ja mal sagen, dass Merlin Polzin natürlich die letzten Jahre sehr viel Anschauungsmaterial hatte. Also er ist ja nun schon seit Sommer 2020 dabei. Damals hat ja Daniel Thun mit nach Hamburg gebracht. Wir waren ja lange in Osnabrück zusammen. Und er hat also eben diese Reise unter Thun mitgemacht. Er hat die intensiven Jahre unter Walter mitgemacht und eben jetzt auch das, was du gerade angesprochen hast, eben diese Saison unter Baumgart, die man ja irgendwie gar nicht so richtig einordnen konnte. Das war ja weder Fisch noch Fleisch, so ein bisschen aus außenstehender Sicht, für was der HSV eigentlich steht. Und Polzin hat es dann seit seinem Amtsantritt relativ schnell, wie ich finde, geschafft, dieser Mannschaft ein Gesicht zu verpassen oder dieser Mannschaft zumindest ihr offensives, spielerisches Gesicht wiederzugeben. Du hast Miro Muheim eben angesprochen. Merlin Polzin hat gestern nach dem Training, gestern war das erste Training der neuen Woche, da hat Merlin Polzin kurz mit uns gesprochen und hat uns ein bisschen erzählt, dass das eigentlich gar kein Zufall war, dass die Außenverteidiger, also in dem Fall Muheim und auch William Mikkel-Bransis, der ja auch eine sehr gute Torchance hatte, ich glaube zu Beginn der zweiten. Wo er da frei auftaucht und einfach ein bisschen noch nicht die Fortune im Abschluss hat. Aber dass das eben genau eingepreist ist, dass diese Außenverteidiger so hoch schieben, um halt im Gegenpressing direkt zugreifen zu können oder halt eben in diesen Räumen aufzutauchen, wie sie jetzt aufgetaucht sind. Und der andere Punkt, den du gerade angesprochen hattest, dieser personelle Punkt, das war ja einer, der in den ersten Wochen Polzin ja immer wieder so ein bisschen vorgehalten wurde, ne? Freund der Spieler und so hieß es da oft. Ich meine, wir sehen jetzt das erste Mal seit 3,5 Jahren, dass Sebastian Schonlau auf der Bank sitzt und nicht, weil er gelb gesperrt oder rot gesperrt oder angeschlagen ist, sondern weil er aktuell der Mannschaft hinten nicht die Stabilität gibt, die sie eben braucht in ihrem offensiven Spiel. Dann haben wir gesehen gegen Düsseldorf, da standen sie halt einmal blank nach dem Chip von Quarteng, aber ansonsten praktisch nichts zugelassen, bis auf diese 3-4 Minuten vor dem Hamburger 3-1. Und dass Schonlau nicht spielt, das wäre ja in den letzten Jahren undenkbar gewesen. Und da unterscheidet sich Polzin schon von seinen Vorgängern. von Walter und auch von Baumgart, wo ja so ein bisschen dieses Credo galt, Schonlau spielt immer, Meffert spielt immer. Gut, Meffert macht aktuell, spielt auch, aber
ja,
Schonlau
nicht. Ja, das ist eben der Punkt, ne? Also, dass er jetzt nicht dann sozusagen in den Extremen weilt und sagt, ja, Meffert und Schonlau, so die beiden in einen Topf schmeißt und sagt, ja gut, die können es nicht mehr, weil es ist ja schon immer, die beiden sind knapp mehr oder weniger gleich alt, die haben vielleicht auch so ein bisschen die ähnliche Ausstrahlung, sie waren nun mal die beiden Spielführer der letzten Jahre und hatten beide Formschwächen. Jetzt hat aber Meffert den Twist wieder gefunden, der wirkt auch fitter aus meiner Sicht, Schonlau aber nicht. Und da dann aber zu sagen, okay, ich passe mich an, ich stelle El Fadli, der ja eigentlich auch Sechser eher gelernt ist, in die Innenverteidigung, der macht's meistens richtig gut. Jetzt hat er das eine Gegentor vielleicht ein bisschen verschuldet, weil er übermütig war. Aber mein Gott, das funktioniert. Und Hatzi Kadunic, der ja auch sehr kritisch gesehen wurde, weil er auch kritische Leistungen gezeigt hat, ehrlicherweise über mehr als ein Jahr, die haben sich gefangen. Und das muss man dann schon anrechnen. Und dass dann eben, finde ich, wirklich die Leistung zählt, das erste Mal wirklich, wirklich komplett. Das muss man schon so sagen, denn ein Mikkel Bronsés war aussortiert, spielt jetzt wieder. Hefti bekommt eine Chance, der teure Neuzugang, der erfahrene Neuzugang, nutzt sie nicht, Mikkel Bronsés spielt wieder. Marco Richter, auch erfahrener Mann, kam als Sofortverstärkung, ist es leider nicht, spielt dann halt nicht. So, und das auf allen Positionen setzt sich das jetzt nach und nach durch. Ne? Man hatte ja schon bei Jatta so ein bisschen diese, diese Frage, so, ist das noch der, der uns hier weiterhilft? Der hat sich jetzt natürlich jetzt verletzt, aber das, da finde ich, wird auf jeden Spieler einzeln geguckt und dann auch fair bewertet und nicht irgendwie die Alten, die Jungen, die Reichen, die Armen, wie auch immer. Ne? Das klingt schon sehr, ich sag mal, ausgewogen.
Ich glaube schon auch, dass ein Sebastian Schonlau, der ist nun mal aktuell da das prominenteste Beispiel, ich glaube schon, dass der dieser Mannschaft auch neben dem Platz viel gibt. Du erlebst ihn ja vielleicht auch ab und an mal, wenn man den in der Mixzone trifft oder auch am Trainingsplatz. Das ist ja bei weitem keiner, der da jetzt die ganz großen Alarmglocken schlägt, weil er nicht spielt, sondern der hat eben diese Fähigkeit, und das zeichnet dann vielleicht auch einen Führungsspieler aus, zu sagen, ey, natürlich will ich gerne spielen und natürlich sehe ich mich auch als wichtigen Teil, aber ich kann mich eben, und das ist, glaube ich, eine dieser Stärken von Polzin, diesen Teamgedanken zu 100% hinterschreiben und mich diesem Weg committen. Und das klingt immer wieder durch beim HSV, ist im Winter wohl nochmal geschehen. Da wurde sich also nochmal wohl ganz intensiv zusammengesetzt und sich diesen Weg verschrieben. Und der scheint Früchte zu tragen. Und weil du gerade William Mikkel Bronsés angesprochen hast, der ja quasi, der ist ja auch schon, glaube ich, jetzt 2 oder fast 3 Jahre da, 2 Jahre.
Das ist sein drittes Jahr.
Ein drittes Jahr, genau. Da hat ja keiner mehr mit gerechnet. Ich glaube, dass ihm das sehr zugute kommt, dass mit Polzin jemand da ist, der eben diese Art des Außenverteidigers schätzt und der auch eine gewisse jungen Spielern gegenüber eine gewisse Fehlerquote zugesteht, weil die hatte Mikkel Bronsés nach der Winterpause, das haben wir beide gesehen. Dann ist er auch mal rausgegangen für 1, 2 Spiele und kommt jetzt eben zurück und überzeugt dann. Und das ist sicherlich auch eine Stärke dieses jüngeren Trainers, der diesen jungen Spieler halt schon über Jahre begleitet.
Sehr gutes Beispiel. Und was du auch gesagt hast, ist, ein Kapitän ist nicht nur Kapitän, wenn er spielt, sondern eben auch, wenn er mal auf der Bank sitzt. Das ist ja bei Borussia Dortmund, wenn man jetzt mal den Quervergleich da zieht, immer die Frage gewesen, oh nee, Emre Can, der muss ja jetzt spielen, weil der ist ja Kapitän. Nee, der muss, wenn er, ich werfe jetzt nichts Emre Can vor, aber der ist aus meiner Sicht dann auch immer noch der Kapitän, und das kann auch sein, wenn er nicht spielt und wenn er eben nicht die Leistung bringt, wenn er vielleicht nicht ins System passt oder andere gerade einfach besser sind. Und das ist eben die Aufgabe beim HSV. Und es gibt ja dann trotzdem noch einen Kapitän auf dem Feld. Und das ist Ludovit Reis, der lange verletzt war. Und der jetzt, finde ich, das erste Mal, ist er ja nur auch ein bisschen älter geworden über die ganzen Jahre, das erste Mal wirklich auch auftritt wie ein Führungsspieler, der auch wirklich Leute aufbaut. Das hat man jetzt am Samstag gesehen. Da hat er, glaube ich, einen Sahiti, glaube ich, aufgebaut oder Mikkel Bronsés nach missglückten Aktionen. Und das zeigt ja, du hast dann vielleicht sogar Mehrführungsspieler, wenn du einen Kapitän auf die Bank setzt, weil das vielleicht einfach gerade nicht funktioniert, ist nie der Wunsch, aber wenn dann jemand in die Bresche springt und sich nochmal neu entdeckt, vielleicht auch nochmal was Neues spürt mit der Binde am Arm, dann kann das funktionieren. Und fußballerisch war das von Ludovic Reis im zentralen Mittelfeld eine astreine Leistung, defensiv wie offensiv, torgefährlich, vorgelegt, Bälle wiedererobert, kämpferisch stark. Das war, und da gab es am Ende Szenenapplaus, Standing Ovations bei seiner Auswechslung. Das war stark. So, und so stark habe ich ihn im HSV-Trikot ehrlicherweise noch nicht gesehen.
Also ich finde auch, dass er definitiv der beste Mann auf dem Platz war. Das ist mal Punkt 1. Und Punkt 2 ist, dass er jetzt, und du hast es gerade angesprochen, scheint er wieder in diese Fitness und auch in diese Spielfitness, die ja auch nicht zu unterschätzen ist, zu kommen, die er halt vor anderthalb Jahren war. Ich war dabei im Sommer 2023 in Glasgow mit diesem Schulterbruch oder mit dieser Schulterverletzung quasi losging. Reis war da quasi auf seinem vorläufigen Zenit, möchte ich jetzt sagen, war damals auf einem sehr guten Level unter Walter angekommen, hatte sich auch sehr wohl gefühlt als dieser Box-to-Box-Player und war dann ja praktisch die letzten anderthalb Jahre nicht fit, hatte ja mehrere Verletzungen, dann war es mal die andere Schulter, hatte er andere Themen und jetzt scheint er und wurde ja auch dann behutsam rangeführt, ne? Nach der Winterpause erinnern wir uns, stand da ein paar Mal im Kader, hat dann Minuten bekommen, in Berlin ist er eingewechselt worden und hat sich das quasi erarbeitet. Und das war jetzt der vorläufige Höhepunkt. Also ich fand ihn auch unwiderstehlich zwischen den Strafräumen als Antreiber, als Ballschlepper. Das war tatsächlich also so gut. Ich weiß nicht, ob es der allerbeste Ludovic Reis war, aber so gut habe ich ihn lange nicht mehr gesehen. Also es hat definitiv an seine Hochzeiten unter Tim Walter erinnert und ist natürlich auch nochmal Ausdruck der von dir vorhin schon angesprochenen Kaderqualität, die natürlich ohne jeden Zweifel erhaben ist. Zumal jetzt ja auch noch mit Emanuel Ferrei noch ein zentraler Mittelfeldspieler, der auch seine Qualitäten in der zweiten Liga schon nachgewiesen hat, auch sehr torgefährlich ist, wiederkommt. Der hat jetzt am Montag voll mittrainiert, dürfte also auch dann spätestens nach der Länderspielpause den Konkurrenzkampf dann noch weiter.
Ich habe mit ihm gesprochen Samstag kurz, weil ich ihn da rum habe stehen sehen. Er meinte, er ist jetzt am Freitag im Kader. Mal gucken. Aber ja, wenn der voll mittrainiert, dann gibt es ja eigentlich auch bei ihm eigentlich keinerlei Zweifel, dass das ein fähiger Fußballer ist und vielleicht dann nochmal von der Bank Optionen gibt, weil, wie gesagt, der Kader ist breit, Adam Karabetz, Marco Richter, von den Flügelpositionen Sahiti, Balde, die neuen Spieler mit Mebude, mit Rössing, die auch alle noch wollen, die auch alle noch vielleicht nochmal Einsatzzeiten bekommen, Otto Stange, also es ist wirklich ein richtig starker Kader. Und dieser starke Kader muss jetzt einen Ausfall vergessen machen. Davy Selke fehlt in Magdeburg beim nächsten Topspiel Freitagabend. Okay. Fünfte gelbe Karte. Er war nicht unzufrieden. Er war unzufrieden damit, dass er die bekommen hat. Aber das hilft ja nun mal nichts jetzt. Jetzt geht's aber darum, ihn zu ersetzen. Robert Glatzel, der Top-Torjäger der letzten Saison, steht vor der Rückkehr. Otto Stange hat das Tor gemacht, der 18-jährige, Shootingstar, vielleicht noch ein bisschen zu früh gesagt. So viel hat er ja noch nicht gespielt. Und dann gibt's auch noch Ransford Königsdörfer, der auch schon bei 9 Saisontoren steht. Wer wird denn aus deiner Sicht der Top-Kandidat, da in diesem 4-3-3 den zentralen Mittelstürmer zu geben?
Also ich gehe davon aus, dass Ransford Königsdörfer am Freitagabend beginnen wird. Vielleicht auch einmal kurz Einsatz zu Selke. Das tut natürlich richtig weh. Es tut vor allem auch deshalb weh, weil diese gelbe Karte ja so ein bisschen seinen Ursprung in einer Düsseldorfer Provokation hatte. Es war jetzt ja keine...
Ging ja schon in der ersten Hälfte los.
Genau, also es war so ein bisschen ohne Not. Ich glaube, darüber ärgert man sich, oder was man so hört, ist der Ärger beim HSV darüber schon einigermaßen, da, sage ich mal, man hätte natürlich, um das vielleicht noch kurz abzuschließen, sich erhofft, dass Selke, der diese 4 gelben Karten nun ja auch schon ein paar Wochen mit sich rumschleppt und das immer ganz gut vermieden hat, dass er das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt in der Saison erst absitzen muss, wenn Glatzel eben bei 100% ist.
Ja,
aber wäre Fahrradkette, wie es so schon heißt, Glatze wird am Freitag dabei sein. Davon ist auszugehen, dass er starten wird, ist, auch wenn Merlin Polzin ja immer gerne betont, dass alle Spieler, die voll mittrainieren, immer starten können. Denke ich.
Ja, finde ich ein guter Ansatz, dass man halt keinem da irgendwie eine Sicherheit gibt, dass jetzt Königsdörfer sagt, ja, ich spiele eh, ich kann jetzt irgendwie, ich schone mich jetzt für Freitag. Würde
genau,
ich nicht machen.
Genau, und trotzdem denke ich, wissen wir beide, dass sie Glatze jetzt nicht direkt reinjagen werden. Ich gehe davon aus, dass die Königsdörfer mit seiner Wuchtigkeit auf die Magdeburger Dreierkette loslassen werden. Die haben ja auch mit Daniel Heber einen Verteidiger, auf den sie, einen Stammverteidiger, auf den sie gelb gesperrt verzichten müssen. Also auch die müssen ein bisschen anpassen. Aber genau, ich rechne fest mit Ransford Königsdörfer, der auch bei sehr guten Scorern steht. 9 Tore, Vorlagen, weiß ich gerade gar nicht genau aus dem Kopf, wie viele.
Ja, aber das ist der dritte Stürmer, ne? Also das muss man auch mal sagen. Das ist
Stürmer, der so ein bisschen darunter leidet, dass er eben halt mit Selke und dann natürlich auch mit Glatze zwei so absolute Sturm-Alpha-Tiere im positivsten Sinn vor sich hat, der aber beim HSV auch schon schwierige Zeiten hatte, Königsdörfer, aber aktuell von all dem, was man so hört, bei den Verantwortlichen und auch beim Trainer vor allem sehr hoch im Kurs steht, guten Antritt hat, auch einen guten Abschluss hat. Und ich rechne also fest mit Ransford Königsdörfer. Und wenn es, und das ist ja das Schöne aus HSV-Sicht, wenn es dann irgendwie hinten raus nochmal einen frischen Impuls bedarf, dann ist mit Otto Stange halt jemand da, der wirklich eine Frische, eine Leichtigkeit. Ich meine, wie er das Tor gegen Düsseldorf macht, das ist ja, ich glaube, dafür wurde dann früher mal das Wort unbekümmert irgendwie erfunden. Und ich finde auch, dass der HSV das da gerade genau richtig macht, den Jungen ein bisschen rauszunehmen, den jetzt nicht groß vor die Kameras zu stellen, sondern vielleicht mal ein bisschen ihn jetzt spielen zu lassen. Und insofern denke ich, dass der HSV gut aufgestellt ist am Freitagabend. Und trotzdem, auch das brauchen wir nicht zu diskutieren, tut es natürlich brutal weh, dass du auf Davy Selke und seine Kopfballstärke und seine Präsenz im Strafraum verzichten musst. Das wird schon spürbar sein.
Das werden wir sehen. Also ich finde auch, der kann spielen. Der hat ja schon einen Startelf-Einsatz bekommen da in Münster, wo er links gespielt hat. Nicht seine Position, hat er aber, finde ich, gut gemacht. Musste dann trotzdem gehen, weil Dompe dann halt doch noch der Bessere ist. Aber der scheißt sich halt nichts. Das ist wirklich ein Kicker, der Bock hat, der anscheinend auch sehr lernwillig ist, was Merlin Polzin ja sagt. Und ich finde es gut, dass der HSV trotz dieses Drucks, Aufstiegsdrucks, da jetzt nicht sagt, oh, wir können jetzt hier nicht auf die Jungen setzen, sondern eben sagt, die Besseren spielen. Und wenn der 17-Jährige oder 18-Jährige jetzt besser ist als der, es gibt ja jetzt ja keinen wirklichen Stürmer, der jetzt irgendwie schlechter ist, aber wenn der halt spielen kann, dann kann der spielen. Und haben wir jetzt auch ein paar andere Spieler gezeigt. Can Uzun oder Hassan Ouedraogo letztes Jahr bei Schalke. Dieses Jahr ist ja auch Nürnberg auch wieder gut dabei mit ihren jungen Spielern. Bei Köln wird auf die Talente gesetzt. Also die können schon Fußball spielen. Die Ausbildung ist so gut, dass die mit der Volljährigkeit dann auch da reingeschmissen werden können. In Magdeburg bin ich sehr gespannt. Das wird ein, glaube ich, sehr geiles Spiel. Da können auch ein paar Tore fallen. Magdeburg spielt offensiv. Christian Titz, der wird ja auch gemerkt haben, dass es im Hinspiel mit seinem defensiven Verhalten und Ansatz überhaupt nicht geklappt hat. Und Freitagabend, das wird richtig spannend. Und für den HSV natürlich auch die Chance, einen Konkurrenten schon mal wirklich auf Abstand zu halten. Und die anderen Konkurrenten, Köln und Kaiserslautern, die beiden jetzt mal, Paderborn hat man ja schon die hat man jetzt alle schon gespielt, aber Köln und Kaiserslautern sind nun mal auf 2 und 3. Wie schätzt du die beiden ein? Hast du da einen Favoriten? Wen siehst du stärker?
Also ich glaube, dass wir vor der Saison und wahrscheinlich auch in der Winterpause irgendwie alle gesagt hätten, dass der erste FC Köln natürlich irgendwie der erste Aufstiegskandidat ist. Ich sehe sie auch immer noch weit vorne, aber in Köln rumort es ja aktuell auch, was man, sage ich mal, aus der Distanz da so vernehmen kann. Aber Köln zieht halt diese Spiele wie in Ulm, ne? Also da dann spät, oder sagen wir es mal so, Köln macht aus wenig relativ viel. Sie sind jetzt nicht die torgefährlichste Mannschaft, aber wenn sie in diese Räume kommen oder wenn sie in die Szenen kommen, dann machen sie ihre Dinger, haben jetzt in Ulm relativ spät gewonnen. Und trotzdem wirkt auch Köln nicht vollends stabil. Die haben jetzt mit Darmstadt und dann Paderborn natürlich auch zwei interessante Aufgaben. Darmstadt irgendwie so eine Wundertüte. Da ging es ja
auch im Hinspiel gewonnen gegen Köln. Ja, also das ist.
Ging es unter Florian Kohfeldt furios los. Dann hatten sie jetzt mal so einen Durchhänger, scheint sich jetzt aber wieder so ein bisschen gefangen zu haben. Ich glaube schon, dass Köln da bis zum Ende oben mitspielen wird, auch wenn es irgendwie so wirkt, als wäre die Transferplanung da gerade in Richtung Offensive nicht so richtig aufgegangen. Und Kaiserslautern ist ja eigentlich so ein bisschen das Team der Stunde gewesen, getrübt ja eigentlich nur durch den Auftritt beim HSV. Und jetzt mit dem schweren Auswärtsspiel, ich glaube, ein Auswärtsspiel ist es in Paderborn, da
ja,
haben wir anfänglich drüber gesprochen, wie man da ausgecoacht wird, hat der HSV im eigenen Leibe vor 2 Wochen erfahren. Ich finde Kaiserslautern eigentlich, immer wenn ich sie gucke, eine sehr attraktiv spielende Mannschaft, eine ja sehr leidenschaftliche Mannschaft, fand sie aber im Volkspark erschreckend harmlos oder auch unauffällig und uninspiriert. Und da ist irgendwie der Ansatz von Markus Anfang nicht so richtig aufgegangen. Ich glaube, dass der HSV jetzt mit dem Auswärtsspiel in Magdeburg tatsächlich das erste Mal die Möglichkeit vor der Länderspielpause hat, da einen direkten Konkurrenten auf ein paar Punkte zu distanzieren und dieses Feld eben kleiner zu machen. Sollte das nicht gelingen, werden wir in den April gehen und werden, glaube ich, wirklich bis zum Ende einen Fünfkampf haben. Ich glaube aber trotzdem, dass Köln bis zum Ende ganz oben. Das ist so mein Gefühl.
Die beiden spielen am letzten Spieltag gegeneinander. Das wird ein Spaß. Ja. Köln gegen Kaiserslautern in Köln. Da kann es um Platz 1 bis 3 oder 4 natürlich auch noch gehen. Das wird ein Spaß. Da wird es auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass beide direkt aufsteigen. Ich glaube auch, aber ich kann auch nicht sagen, dass der HSV direkt aufsteigt. Das ist zu spannend. Da ist auch keine Mannschaft stabil genug, wie du schon sagst. Lautern aber auch, vielleicht haben wir so ein bisschen die Hamburger Brille auf. Immer wenn der HSV die Chance hat, dann schaffen sie es nicht. Bei Lautern ist es genauso. Beim HSV hätten sie vorbeiziehen können. Jetzt gegen Elversberg hätten sie zumindest mal auf Platz 2 bleiben können, haben sie nicht geschafft. Vor der Winterpause gegen Köln zu Hause verloren. Immer diese Duelle haben sie auch nicht genutzt. Köln hast du angesprochen, das ist immer sehr, sehr knapp. Das ist ein schmaler Grat. Ich finde immer, ich habe lieber die Chance, 3 Tore zu erzielen, als 0-0 zu spielen, weil nur der Unterschied 0 und 1 ist halt nochmal was anderes. Aber das wird schon richtig knackig. Und dann zum Schlusspunkt müssen wir einmal nochmal gucken. Es gibt ja immer noch eine Relegation.
Ja.
Und da gibt es dann einen Gegner aus der ersten Liga. Und du bist ja auch beim FC St. Pauli stets vor Ort.
Mhm.
Da läuft es gerade nicht so gut. Es ist jetzt seit mehreren Wochen sieglos. Ich glaube, der letzte Sieg war gegen Union Berlin, wenn mich nicht alles täuscht, oder Heidenheim. Auf jeden Fall Anfang des Jahres. Torarmut aus dem Spiel geht sehr, sehr wenig. Jetzt immerhin mal nach dem Standard ein Tor gemacht. Nicht gewonnen. Da hat man ein bisschen mit dem Elfmeter gehadert in Wolfsburg. Aber jetzt vor der Länderspielpause ist nochmal ein richtiger. Ja, eigentlich musst du dieses Spiel gewinnen gegen zu Hause, gegen Hoffenheim. Viel mehr Chancen bekommst du nicht.
Ja.
Was macht dir Mut, aber was macht dir vielleicht auch so ein bisschen Sorge für den FC St. Pauli, dass so dieser Vorsprung, der ja schon ordentlich zusammengeschrumpft ist, jetzt noch weiter schmilzen wird auf Platz 16, wo gerade der VfL Bochum steht?
Ja, also zunächst mal muss man ja sagen, dass Bochum natürlich in diesem Abstiegskampf aktuell total das Momentum auf seiner Seite hat. 3-2 in München gewinnst, dann hast du noch dieses Urteil mit den 2 Punkten. Also da kommt für Bochum eine ganze Menge zusammen, was eben einfach in eine gute Richtung läuft. Da hätte ja vor 3 Monaten oder sogar zu dem Zeitpunkt, als FC St. Pauli da gespielt hat, zu Jahresbeginn, da war ich vor Ort, wo St. Pauli 1-0 verloren hat, wo verdient auch verloren hat. Aber selbst da hat niemand damit gerechnet, dass dieser Sieg Bochum irgendwie noch was nutzen würde. Insofern ist es für den St. Pauli eine ist es ganz schön zusammengeschrumpft, das, was sie da so sich beisammen gesammelt hatten, gerade zum Start der Rückrunde. Was natürlich, oder was vielleicht den Fans ein bisschen Hoffnung oder ein bisschen Mut gibt, ist natürlich, dass alles irgendwie eingerechnet ist zu einem gewissen Teil. Also Alexander Blessin, der Trainer, hat zum Zeitpunkt, als St. Pauli 7 Punkte Vorsprung hatte, zu keinem Zeitpunkt gesagt, jetzt gucken wir mal, oder wir schielen mal nach oben oder wir gucken mal, dass wir es jetzt irgendwie, dass wir es jetzt nach Hause schaukeln, sondern der hat schon immer gemahnt, wie gering das alles ist und was alles noch passieren kann. Sie haben natürlich durch diese vier Spiele, die sie ohne Tor verloren haben, echt brutal eingebüßt und auch richtig einstecken müssen. Also sie haben richtig Nehmerqualitäten, glaube ich, beweisen müssen, weil sie in Mainz richtig gut gespielt haben, 45 Minuten, Pfosten getroffen, aber sie machen halt die Tore nicht. Sie haben akutes Stürmerproblem, möchte ich gar nicht sagen, aber sie haben ein akutes
Also das muss man dann schon als Stürmerproblem bezeichnen, glaube ich.
Ein akutes Stürmerproblem, sie erzielen die Tore nicht. Lessin ist jetzt ja das erste Mal von Johannes Eggestein im Sturmzentrum abgewichen, hat ihn rausgenommen in Wolfsburg, was auch eigentlich undenkbar war. Da sind wir jetzt wieder bei Schonlau am Anfang. Schonlau spielt immer, bei St. Pauli war es eigentlich Eggestein spielt immer. Ein wahnsinnig fleißiger Spieler, der Räume zuläuft, der Bälle erkämpft, aber eben mit drei Saisontoren, davon ein Elfmeter, eben den Output einfach dann vor der gegnerischen Kiste irgendwie nicht hat. In Wolfsburg, das hast du gerade angesprochen, hatte man dann mit dem Elfmeter gehadert, hatte auf der anderen Seite aber, finde ich, auch am Ende, glaube ich, ganz gut damit leben können. Also ich war nicht vor Ort, weil ich ja, wie gesagt, beim HSV war, habe es mir aber natürlich im Fernsehen angeguckt. Und was ich danach so von den Kollegen gehört habe, war auch, dass man noch nicht so richtig wusste, wie man das einzuordnen hat. Ne? Andererseits ist Wolfsburg natürlich eine ganz andere, sage ich mal, Gehaltsklasse in dem Sinne, wo man wahrscheinlich vor der Saison gesagt hätte, auswärts in Wolfsburg holen wir einen Punkt, das ist okay. Und jetzt kommen wir dann eben zu den Spielen, wo ein Punkt nicht okay ist. Und das ist dann eben dieses Heimspiel gegen Hoffenheim. St. Pauli hat noch Hoffenheim zu Hause, Kiel auswärts und Kiel auswärts und Bochum zu Hause.
Bochum am letzten Spieltag.
Genau, also sie haben es aktuell noch in der eigenen Hand und ich glaube auch, dass sie die Qualität haben. Sie müssen halt einfach, das klingt jetzt so ein bisschen nach Doppelpass und ich werfe gleich was ins Phrasenschwein, aber sie müssen halt wirklich vorne die Dinger machen. Und da fehlte einem in den letzten Wochen so ein bisschen der Mut, wie das gelingen soll. Die Verletzung von Morgan Gilabogi, der hatte, glaube ich, so in 17 Spielen 5 Tore gemacht, tut brutal weh. Afolayan ist seit Wochen außer Form, muss man ganz klar so sagen. Und Weishaupt, den sie ja im Winter aus Freiburg geholt haben, der einen richtig guten Job macht, was die Chancenkreierung angeht, hat halt vorm Tor noch kein Glück. Wenn wir uns jetzt die Hoffenheimer individuelle Qualität angucken, mit Orban und wie sie alle heißen, dann wird das, glaube ich, ein richtig heißer Ritt. Einer, wo der Faktor Millern-Tor wahrscheinlich nochmal ganz, ganz wichtig wird am Freitagabend, weil auch da hatte man gegen Dortmund dann beim letzten Heimspiel irgendwann so ein bisschen den Eindruck, dass da auch sich in Teilen vielleicht ein bisschen schon Resignation und Frust, Resignation nicht
zieht. Ja, aber das hatte ich aber auch das Gefühl, auch wenn ich jetzt bei dem Spiel nicht im Stadion war, aber auch gegen Freiburg, wo es so ein Gemurmel war, das war alles nicht so St. Paulis Stimmung ist eigentlich immer super, aber es hatte nichts von diesem Hexenkessel, was du eigentlich brauchst. Und wenn es dann lange 0-0 steht, dass man vielleicht dann nochmal, so jetzt gehen wir nochmal einen Schritt vor, wie so eine Menschenkette. Und das hatte man nicht so. Und das braucht es jetzt, Freitagabend, Millern-Tor. Da brauchst du wirklich jeden Mann und jede Frau und jeden, wer sich da jetzt nicht drunter findet. Aber das ist das, was im Abstiegskampf zum Beispiel Bochum immer wieder ausgemacht hat. Und Kiel und Heidenheim, das sind kleine Stadien auch da willst du nie spielen, da ist alles klein und eng und so, auch in der Kabine wahrscheinlich schon, da hat dann keiner Lust drauf. Und das muss St. Pauli so ein bisschen wieder reinkriegen, dass die Leute keine Lust haben, ans Millern-Tor zu fahren. Und dafür braucht es aber auch eben, wie du schon sagst, offensive Firepower, weil davon ist einfach gerade so wenig da. Mir fehlt manchmal ein bisschen der Mut, ehrlicherweise, so wirklich da so ein bisschen von der defensiven Stabilität abzurücken, weil ich finde, die ist auf der anderen Seite, wenn man einfach nur auf die Zahlen guckt, echt beeindruckend. Nur 30 Gegentore, damit hat man ja die drittbeste Defensive der Liga. Das sind Fabelzahlen für einen Aufsteiger, aber hilft dir nichts, wenn du am Ende keine Tore schießt und immer nur 0-0 spielst oder 0-1 verlierst.
Wenn ich da kurz einhaken darf, immer nur 0-0 spielen, das wäre ja etwas, was sie sich gewünscht haben. Und das ist auch etwas, was der Trainer vor ein paar Wochen gesagt hat. was auch so ein Learning ist, wir müssen dann halt mal 0-0 spielen. Du hast das Freiburg-Spiel gerade angesprochen. Klassisches 0-0-Spiel, wo sie in der 89. das 0-1 durch ein unglückliches Eigentor kriegen. Aber das sind natürlich die Punkte, die am Ende, gerade wenn Bochum sich so nochmal ranraubt, die am Ende überlebenswichtig sind. Und da kann man, wenn man jetzt auf der positiven Seite sich einordnen möchte, natürlich sagen, dass dieses Spiel in Bochum, in Wolfsburg, Entschuldigung, der erste Schritt jetzt wieder war raus aus diesem Null-Tore, Null-Punkte-Loch. Man hat jetzt den Punkt geholt und jetzt kann man sozusagen vor der Länderspielpause gegen Hoffenheim also einen ganz, ganz wichtigen Schritt machen, muss ihn aber auch fast schon zwingend machen. Das ist ein Druck, den St. Pauli noch nicht ganz so oft hatte. Sie haben es in der Hinrunde mal eine ähnliche Rücken-an-der-Wand-Situation gehabt. Da haben sie dann gegen Kiel das Heimspiel sehr überzeugend gewonnen mit den ersten Heimtoren. Dann hätte man vielleicht gesagt, das Spiel in Bochum, was ich eben schon angesprochen hatte, im Januar wäre so eins gewesen. Da ist es völlig in die Hose gegangen. Das war das schlechteste Saisonspiel. Aber daraus hat man sich da auch zurückgekämpft und hat die entsprechende Reaktion gezeigt. Also ich traue das der Mannschaft durchaus zu. Nur der Ball muss mal irgendwie reinfallen. Und es ist halt nicht damit, also St. Pauli ist nicht damit geholfen, wenn wir hier uns am Samstag wieder treffen und wieder sagen, ah, sie haben 60 Minuten toll mitgehalten und dann war es halt individuelle Qualität des Gegners.
Ja, weil genau, das kannst du halt nicht mehr.
Nicht so oft.
Ja, und das ist jetzt halt auch vorbei. So, du hast jetzt halt diese Chancen, diese 0-0s, die hast du halt nicht geholt oder die sind ja auch zum Teil schon passiert. Und jetzt sind die Punkte halt einfach nicht mehr da. So, und Holstein Kiel spielt gegen Heidenheim am Wochenende. Das heißt, wahrscheinlich, also in 2 von 3 Fällen gewinnt da einer und dann sind die auch schon mal mindestens auf 2 oder 3 Punkte dran. Bei einem Unentschieden, je nachdem, wenn du dann auch nicht gewinnst, dann hat sich's auch nicht verbessert. Und du musst noch nach Kiel, die geben nicht auf, die haben zum Beispiel fast doppelt so viele Tore geschossen wie St. Pauli und auch doppelt so viele kassiert. Das ist eigentlich Banane, aber
Die hat aus 6 Schüssen 6 Tore gemacht.
Ja, und so einen wünscht sich wahrscheinlich gerade jeder bei St. Pauli. Bochum, absolut in Form, selbst gegen Frankfurt zu Hause, würde ich sagen, da ist ein Sieg drin. Und das ist eben ein richtig, es wird jetzt echt nochmal zu einem richtig spannenden Abstiegskampf, selbst mit Platz 15. Union Berlin hat jetzt echt einen wichtigen Sieg geholt. Vielleicht kann man die rausrechnen, aber vielleicht wird auch Hoffenheim nochmal reingezogen, jetzt wenn St. Pauli gewinnt. Es bleibt spannend. Luis, ich kann dir nur danken, dass du dabei warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, über die beiden Hamburger Vereine zu sprechen und um deren Konkurrenten. Lest seine Artikel auf srz.de, lest St. Pauli und HSV, ganz wichtig. Und dann bis hoffentlich bald wieder. Und für euch hier im Kanal geht's morgen weiter. Dann geht's sicherlich darum, wer aus von den beiden deutschen Vereinen das Champions League Viertelfinale erreicht hat, Bayern oder vielleicht doch sogar Leverkusen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.
Ciao, gute Zeit.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.